Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 31, Erste Hilfe am Arbeitsplatz. Präventionsstrategien für mehr Sicherheit mit Uwe Brolle.
Herzlich willkommen, Uwe Brolle, Leiter der Outdoor First Aid Academy, spezialisiert auf Dinge, die draußen passieren, Höhenrettung und Outdoor-Rettung und mit sehr plastischen Maßnahmen sind Sie dran, Maskenbildner, Psychologen, alles bei Ihnen im Team. Ein weiterer großer Bereich, um den Sie sich kümmern, ist das Notfalltraining für Betriebe, also die Erste Hilfe am Arbeitsplatz. Warum ist Erste Hilfe am Arbeitsplatz so wichtig?
Die meisten betrieblichen Unfälle passieren durch Unachtsamkeit und durch Unkonzentriertheit. Das soll heißen, die Sicherheitsstandards in den Betrieben sind um ein Vielfaches in den letzten Jahren gestiegen, was die Arbeitssicherheit an den Arbeitsplätzen angeht. Ich betreue zum Beispiel ein Unternehmen in Baden-Württemberg, die in einer Halle zum Beispiel bestimmte Sachen montieren. Und wenn sie das den ganzen Tag machen, dann verlieren sie irgendwann die Konzentration. Und deswegen ist man dort zum Beispiel hingegangen und hat gesagt, wir tauschen alle 2-3 Stunden die Arbeitsplätze, sodass eben halt diese Form der Unfälle dann minimiert, wenn nicht sogar komplett runtergefahren werden konnte. Das Problem in den Betrieben ist, und das wissen wir alle, wir haben mittlerweile Fachkräftemangel. Und wenn natürlich jemand in der Produktion an so einem Arbeitsplatz ausfällt, dann entsteht natürlich eine Lücke. Die können Sie natürlich, wenn es sich das um 2-3 Tage handelt, problemlos füllen. Aber was ist, wenn ein Mitarbeiter länger ausfällt? Wenn er sich so verletzt hat, dass der in eine Rehabilitation muss. Ja, und wir haben mal so einen Durchschnittswert über die Kliniken mit auf den Weg bekommen, einen Ausfall von knapp 49 Tagen.
Also wenn jemand ernsthaft verletzt wird im Betrieb, dann fehlt der 49 Tage
im Schnitt.
Ist das ein Wert, der übertrieben ist oder aus Ihrer Erfahrung
nach? Ich habe selber in der Reha-Klinik in Bedikon in der Schweiz gearbeitet. Das ist durchaus ein reeller Wert. Ja? Und die Arbeitsfälle, die ich dort mit betreuen durfte, stimmen auch dem überein, der auch im Betrieb letztendlich dann auch unter Umständen stattfindet.
Gibt es klassische Verletzungen in Produktionsbetrieben?
Zum Beispiel, wenn mit einem sehr hohen Bedarf an Staplerunfällen zum Beispiel. Ja? Also wenn staplertechnisch es zu einem Vorfall kommt, weil die Verletzungsrisiken sind dort dementsprechend höher.
Der Stapler kippt um.
Stapler kippt um. Es kommt natürlich jetzt auch drauf an, haben Sie eine ganz normale Ameise? Haben Sie etwas, was elektrisch betrieben ist oder die großen Stielstapler, die dann auch die Verletzungsmuster dann hervorrufen können? Aber auch wenn jemand zum Beispiel jetzt einen Infarkt hat oder einen Schlaganfall, je nachdem, wie groß das Areal ist, zum Beispiel beim Herzinfarkt, ja, wird er mit Sicherheit auch 4 bis 6 Wochen nicht an den Arbeitsplatz zurückkehren können. Die Frage ist natürlich immer, kann er dann auch letztendlich wieder an den Arbeitsplatz zurück oder muss er ausweichen auf eine andere Tätigkeit? Das muss man eben halt auch immer dann während der Rehabilitation schauen, ist es möglich, dass die Leute dann wieder dahin zurück können. Dann haben wir natürlich noch altersbedingt, je älter die Leute werden, umso anfälliger werden sie mittlerweile auch. Ja, das heißt, dass durchaus ein Bluthochdruck entstehen kann. Ja, was wir auch mittlerweile immer mehr und mehr sehen, es wird einfach auch an den Arbeitsplätzen zu wenig getrunken. Gerade in den Sommermonaten, wenn es sehr warm ist, sich die Hallen unter Umständen dann auch erwärmen, dass viele Arbeitgeber mittlerweile auch dort gegensteuern, indem sie den Mitarbeitern dann auch das ausreichende Trinkmaterial dann auch zur Verfügung stellen, damit das eben halt nicht passiert.
Es gibt ja diese bizarren Meldungen, dass in vielen Betrieben, man hört das immer aus Amerika, die Toilettenpausen sehr limitiert sind. Vielleicht ist das der Grund, dass die Menschen sagen, okay, dann trinke ich halt nichts. Ne?
Unter anderem, ja, das lässt sich auch da dementsprechend drauf zurückführen. Aber wenn eine Firma sorgsam mit ihren Mitarbeitern umgeht, und das ist in dem Fall in der Firma, wo ich unter anderem jetzt seit 10 Jahren tätig bin, hat man dem auch gegengesteuert. Und was ich natürlich auch unseren betrieblichen Ersthelfern immer auch mit auf den Weg gebe, dass sie auch selber den Mitarbeitern, wenn sie sehen, dass jemand nicht ausreichend trinkt, ihn einfach auch mal freundlich darauf aufmerksam machen, wenn man meinst nicht, ja, trink doch einfach mal was. Oder dass man in gemütlicher Runde dann in den Pausen steht, ja, und dann hat jeder seine Trinkflasche in der Hand, ja, und dann trinken die auch, ja. Also auch dieses Wir-Gefühl, ja, wollen wir natürlich mit integrieren. Und das macht sich mittlerweile in der Firma auch wirklich gut bemerkbar. Ich muss dann immer so lachen, ich hatte neulich eine Kollegin, die hat eine Trinkflasche an ihrem Arbeitsplatz, ja, und stündlich sagt die, ja, trinken, ja, da nehmen alle die Flasche hoch, nehmen einen Schluck.
Bisschen wie Oktoberfest, ne?
Genau. Ja, und das ist mittlerweile gut angekommen und ich finde es dann auch gut, wenn die Leute eine Eigeninitiative ergreifen, ja, was sich natürlich dann wiederum präventiv dann auch auswirkt. Und das ist ja das, was wir ja auch wollen. Witzigerweise, in dieser Firma ist, seitdem ich jetzt seit 10 Jahren da bin, die Unfallquote auch dementsprechend zurückgegangen, weil die Leute einfach auch viel umsichtiger und umfänglicher auf bestimmte Sachen achten. Mhm. Also wenn jetzt irgendwo zum Beispiel was steht, was zu einer Stolperfalle werden könnte, dass sie es auf Seite räumen. Dass sie dann auch gucken, am Arbeitsplatz ist dort genügend Raum, dass ich mich frei bewegen kann. Und wenn mal was sein sollte, ja, wie kann ich dann jemanden dann auch vor Ort versorgen? Ja, das heißt, wir machen es zum Beispiel so, dass wir am Vormittag, wenn wir diese Schulung durchführen, eine Stunde Wiederholung machen, um zu gucken, was ist vom Vorjahr übrig geblieben und gehen dann halt in den praktischen Teil über. Das heißt, wir nehmen Leute aus der Gruppe heraus, die wir dann briefen, schminken und dann an den Arbeitsplätzen verteilen.
Also ja. Schminken, das müssen wir hier nochmal erklären. Sie schminken die Teilnehmer ihrer Gruppe sowie Unfallopfer, damit es möglichst realitätsnah ist. Ja. Ne?
Also wenn jetzt jemand blass, wie jetzt beim Infarkt zum Beispiel, ja, dann haben wir dort eben halt über die Puder oder die Creme Möglichkeit, das relativ schnell aufzutragen, so dass man dann eben halt auch diesen Effekt hat und auch sieht, ja, dass es jemandem nicht gut geht.
Ja. Die schminken ja auch Wunden, sehr zum realitätsnah, damit man diesen Schock überwindet wahrscheinlich.
Ja. Wir haben mittlerweile, das sind sogenannte Prosthetics, die wir dementsprechend aufbereitet haben, die man einfach auf den Körper aufklebt, anschminkt, so dass sie dann eben halt auch reell aussehen.
Also offener Bauch oder sowas.
Ne?
Also
ja, wollen wir es nicht ganz so extrem. Ja, zum Beispiel bei Schnittwunden oder bei Quetschungen oder zum Beispiel im forst- und landwirtschaftlichen Bereich, wenn dort Motorsägenunfälle passieren, wie solche Sachen aussehen. Das geht jetzt aber auch nächstes Jahr so weit, dass wir ein arterielles System gerade aufbauen, wo man eben halt auch eine Blutung dann auch mal intakte auch bluten lassen kann, sodass man eben halt auch den Effekt hat, wie schnell muss ich einen Druckverband anlegen?
Also Kunstblut wird da eingeschossen und dann, dass man auch
sieht. Das wird also in die Wunde eingearbeitet, ja, sodass dann eben halt man dann auch sieht, dass es da rausläuft.
Ja, je realitätsnaher, desto besser. Genau. Ne? Man schockt sich wahrscheinlich am Anfang ein bisschen, aber besser da realitätsnah zu üben, als im Ernstfall dann davor zu stehen und zu denken, mein Gott, was mache ich jetzt alles? Dann sind wir dann in der Risiko- oder Chaoszone, von der Sie ja gesprochen haben.
Richtig. Das ist das, was wir jetzt auch im betrieblichen Bereich immer mehr und mehr zur Anwendung bringen, dass die Leute auch mal mit ihren Notfallkoffern arbeiten. Also wir haben die 1:1 als Übungsmaterial, stellen wir denen zur Verfügung. Das heißt, die müssen die auch aus der Wandhalterung rausnehmen, die müssen die zum Notfallplatz mitnehmen, die müssen die dann aufmachen, Handschuhe anziehen, ja, und aus diesen Koffern dann auch arbeiten.
Ja.
Das hat natürlich den Effekt, dass die wesentlich in reellen Notfallsituationen, die Erfahrung haben wir jetzt auch gemacht, dass sie das wesentlich besser abarbeiten können und auch ruhig dabei bleiben und auch übersichtlich. Ja. Und da versuchen wir natürlich jetzt auch die Schnittstellen zu schließen. Das heißt, was ist, wenn jetzt wirklich jemand kritisch ist, wie jetzt beim Schlaganfall, beim Herzinfarkt oder bei einer arteriellen Blutung, dass die auch genau wissen, der Zeitfaktor spielt da einfach auch eine Rolle. Ja, sodass die Übergabe an den Rettungsdienst fließend ineinander übergeht. Das heißt, vom Notruf absetzen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sind die mittlerweile in der Lage, vorne an der Rezeption, da wo die Sicherheitsfachkräfte sitzen, die zu informieren, dass jemand draußen an der Straße steht, ja, mit einer Weste an, ja, und mit dem Yes-Zeichen, ja, ich brauche Hilfe, dass diese Abläufe trainiert werden.
Wie geht das Yes-Zeichen für die, die es nicht
wissen? International Yes-Zeichen, das ist Y, das kommt aus dem Englischen.
Ja.
Das heißt, die stellen sich vorne an die Straße, ja, indem sie dann beide Arme hochheben, ja, und eine Weste anhaben, sodass man weiß, okay, da muss ich hin. Ich habe das Glück, dass ich durch die Rettungsdiensttätigkeit seit 95 auch gerade diesen Aspekt immer mehr und mehr mit berücksichtige, weil wenn Sie wirklich einen kritischen Patienten haben, der Hilfe braucht, ja, dann spielt jede Minute auch eine ganz große Rolle. Und wenn Sie dann natürlich wissen, in der Matthias-Blank-Straße Nummer 5, fahren Sie dort rein, ja, und sehen hinten, ja, jemanden mit einer hellen Weste an. Auf einer Distanz von 300 Meter sind die sehr klein, aber Sie wissen, da ist zum Beispiel Neongelb und dann Orange, was darauf hinweist, okay, da muss es sein. Da müssen wir direkt dann drauf zusteuern. Und dann haben wir natürlich auch einen schnelleren Zugriff auf einen Patienten, der ja dringend Hilfe braucht.
Wieder eine Minute oder zwei gewonnen.
Genau, ja, weil wir dann 2 oder 3 Minuten gewonnen haben und wir dann die Versorgung vornehmen können. Und wenn wir dann, und das machen wir mittlerweile auch, dass wir das mit den Leuten trainieren, die machen uns auch eine Übergabe. Die erzählen ganz kurz, was vorgefallen ist, was sie gemacht haben, sodass wir genau an dieser Schnittstelle dann wiederum weitermachen können.
In Deutschland ist viel geregelt. Gibt es auch Vorschriften oder Anforderungen für Erste-Hilfe-Schulungen in Unternehmen?
Ja, die Unternehmen sind dazu verpflichtet, 10-15% ihrer Mitarbeiter in Erste-Hilfe schulen zu lassen. Uns wäre es natürlich lieber, wenn das noch mehr werden würde. Wir wissen alle, dass wenn man das 18. Lebensjahr erreicht hat, dass man dazu verpflichtet ist, Erste Hilfe zu leisten, nach dem Paragraphen 323c, unterlassene Hilfeleistung. Die meisten machen es zum Führerschein und danach machen sie in der Regel nichts mehr.
Ja.
Ich habe ganz viele Leute mittlerweile in meinen Kursen, die irgendwann durch einen Vorfall in die Kurse kommen und sagen, ja, ich habe neulich was live mitbekommen und stand dann davor wie Ochs vorm Berge und habe dann mal so überlegt, wäre doch vielleicht nicht schlecht, wenn man mal wieder was in der Richtung macht. Die Leute, die es betrieblich machen oder jetzt zum Beispiel im Reitbereich als Übungsleiter, als Reitlehrer, sind dazu verpflichtet, alle 2 Jahre den Nachweis zu erbringen, dass sie das gemacht haben.
Ist es nicht auch so, Herr Brolle, dass es viele irgendwo graust, wenn sie an ihre Ausbildung rund um den Führerschein denken? Und die meistens ja ein paar Jahrzehnte oder ein Jahrzehnt her ist. Das ging ewig lang und am Ende, gut, man hat dann diesen Schein gehabt, aber wusste man wirklich mehr? Wahrscheinlich nicht, weil relativ wenig Praxis dabei war. Man hat sich da irgendwie hingesetzt im Kreis und hat geguckt. Und irgendwann hat einer gezeigt, wie das mit dem Dreieckston ist und mit der stabilen Seitenlage und dann ist es schon. Aber dass ich jetzt mal dahin gekommen wäre, wie wir es bei der Björn-Steiger-Stiftung haben, dass ich mal so eine Puppe drücke beispielsweise oder sehe, wie stark ich eindrücken muss oder in welchem Rhythmus, das habe ich da alles nicht gesehen. Und das sind ja wirklich drängende, lebenserhaltende Maßnahmen. Oder was Sie beschrieben haben, mit der Blutung, die zu stillen ist, das ist ja auch ein Quantensprung nach vorne. Und diese Erinnerung, kann ich mir vorstellen, hindert auch viele Menschen daran zu sagen, die denken, oh Gott, noch ein Wochenende oder sowas, ne? Für sowas, was mir im Endeffekt nichts bringt. Aber es hat sich weiterentwickelt.
Ja, natürlich. Wir haben es weiterentwickelt. Ja. Ich komme ja selber auch aus einer Hilfsorganisation und ich habe damals gemerkt, dass das nicht der Stuhlkreis ist.
Ja, der es war.
Der es war und der teilweise immer noch da ist. Ja, sondern dass man die Leute aktiv in diese Sachen mit einbinden sollte. Es hängt aber auch so ein bisschen vom Trainer ab. Ja, was für eine Einstellung habe ich dem Ganzen auch gegenüber? Oder eben halt auch, fährt man selber noch Rettungsdienst? Weiß man, was draußen auf der Straße oder auch in den Betrieben oder auch im Outdoor-Bereich läuft? Und das ist das, wo ich mir dann letztendlich Gedanken dazu gemacht habe, was müssen wir den Leuten mit auf den Weg geben? Daraus ist dieses Konzept auch entstanden. Das Problem ist, sie müssen mehrere Dinge haben, damit sie auf diesem Niveau auch arbeiten können. Ja, das ist nicht einfach nur, dass man den Ausbilderschein macht und dass man dann auf die Menschheit losgelassen wird. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich mir damals durch die Outdoor-Erste-Hilfe-Beauftragung bei einer Hilfsorganisation Gedanken, was müssen wir alles an Input haben, wir Trainer selber, ja, um eben halt eine erlebnispädagogisch wertvolle, teamorientierte, kommunikationsmäßige und auch fachlich inputmäßig anbieten zu können. Und dieses Ganze hat sich innerhalb von Jahren daraus entwickelt. Das ist nicht von jetzt auf gleich entstanden, sondern wir haben ganz genau hingeschaut, wir haben Zielgruppenanalysen gemacht, wir haben geschaut, wo ist der Bedarf, was für ein Material ist im Moment auf dem Markt, welche Voraussetzungen bringen die Leute mit, wie sind die schon geschult worden. Und all diese Sachen haben sich jetzt genau über diese Jahre hinweg hat sich das so entwickelt. Und das ist natürlich ein langer Weg, den ich da gegangen bin. Und ich weiß auch von Aussagen von Dritten, dass ich einer von wenigen bin, die das im Moment so in Deutschland anbieten. Wow. Und nicht nur in Deutschland, auch in Österreich, in der Schweiz ist es mittlerweile bekannt. Ich habe auch in Holland schon Kurse gemacht, weil ich das Glück hatte, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin. Ja, und auch der niederländischen Sprache her bin, aber eben halt auch durch einen dreijährigen Einsatz in England auch das Ganze in der englischen Version anbieten kann.
Also ein Riesenbereich. Ja. Gibt es eigentlich Unterschiede oder welche Unterschiede gibt es denn? Die gibt es sicherlich, ob Sie im Handwerksbetrieb, im Büro oder in einer Produktionshalle arbeiten und da entsprechende Unfälle dann auch
versorgen. Ja, das hängt immer, das ist korrekt, im administrativen Bereich haben Sie andere Schwerpunkte, als wenn ja zum Beispiel in der laufenden Produktion.
Da gibt es mal, in der Produktion gibt es wahrscheinlich einen Arbeitsunfall häufiger mal mit einer Maschine.
Maschine zum Beispiel, ja. Deswegen mache ich es zum Beispiel, wenn Kunden bei mir anrufen und sagen, haben Sie mal, Sie geben doch betriebliche Ersthelferschulung, weil die OFA-Akademie auch BG-zertifiziert ist. Mhm. Ja, das heißt, wir können, wenn wir einen Anruf bekommen, mache ich mich einmal ganz kurz vorstellig bei dem Betrieb. Ja, und wir machen eine kurze Begehung, um die Schwerpunkte eben einfach auch herauszuarbeiten. Und dann bekommt der Betrieb von mir ein Konzept, der aber der BG angepasst ist. Mhm. Und dann läuft auch diese Schulung darauf hinaus. Ich frage dann natürlich auch nochmal nach, welche Schwerpunkte dort relevant sind, was für ein Material dort vorgehalten wird. Und dann kommt das Ganze so ein bisschen auch ins Laufen.
Wenn Sie es mal konkret machen, was sind die Unterschiede beim Handwerksbetrieb, beim Büro oder in der Produktion?
Im Handwerklich, ich nenne jetzt einfach mal im Forstbereich. Ja. Letztes Jahr waren wir jetzt dreimal unterwegs im Forstbereich. Dort haben sie halt einen Schwerpunkt schwere Maschinen, ja, die unter anderem in der Holzbearbeitung eine ganz große Rolle spielen. Das Verladen bei den, aber auch das Handling, motorsägentechnisch, Höhenarbeiten, die dann natürlich da auch mit reinfallen. Und das gucke ich mir dann natürlich im Vorfeld genauer an, sodass ich dann eben halt auch für diese Zielgruppe, da kommen wir nämlich jetzt auch nochmal, die sind meistens nur in einer oder zweier Trupps unterwegs. Oh. Ja, das heißt, wenn jetzt jemand sich selber verletzt, muss er natürlich auch gucken, dass er sich selber versorgen kann. Ja, ist er zu zweit? Was ist, wenn mein Teamkollege auf einmal Probleme hat? Ob das jetzt in Richtung Herzinfarkt oder eben halt auch unfallchirurgisch, dass man das auch versorgen kann. Und da haben wir dann natürlich festgestellt, dass viele gar nicht das richtige Material für die Versorgung dabei haben. Und da versuchen wir natürlich auch in beratender Funktion auch mit tätig zu sein, dass man sagt, pass mal auf, ergänzt doch das Material. Wir wollen überhaupt nicht die nach DIN-Norm gepackten Erste-Hilfe-Kästen, sondern wir packen da nochmal bestimmte Sachen mit rein, wie die Traumabinde zum Beispiel, damit die sich selber auch versorgen können. Und darum geht es letztendlich auch immer wieder in diesen Trainings. Also eine individuelle Beratung, wir gucken uns das genau an, welchen Schwerpunkt ist dort, besprechen das mit denen und dann machen wir dieses Konzept fertig. Ich bespreche das mit meiner Maskenbildnerin, welche Situationen wollen wir darstellen, dass die sich auch vorbereiten kann, sodass wir dann eben halt auch den Schwerpunkt nicht verpassen.
Wie sieht eigentlich, Herr Brolle, eine gute Erste-Hilfe-Ausrüstung für den Betrieb aus? Was sollte in jedem Betrieb vorhanden sein? Wichtiger Punkt ist ja auch, wie oft muss oder sollte diese Ausrüstung überprüft werden? Also was muss immer da sein?
In jeder Abteilung sollte das Erste-Hilfe-Material vorhanden sein, es sollte kenntlich sein und jeder Mitarbeiter, der in der betrieblichen Erste-Hilfe ausgebildet ist, weiß auch, wo er diesen Koffer, ja, ob der jetzt an der Wand hängt oder ob der irgendwo in einem Schrank drin ist. Das muss man immer so ein bisschen betrieblich abwägen. Meiner Meinung nach sollten die Sachen an einem bestimmten Ort vorgehalten werden, wo unter anderem die wichtigsten Sachen wie der Erste-Hilfe-Koffer, eine Spülflasche, bei Augenverletzungen, ein Feuerlöscher, alles in einem vorgehalten wird, sodass man dann im Bedarfsfall dann auch direkt alles mitnehmen kann, je nachdem, was gemeldet ist. Nicht jeder arbeitet regelmäßig mit einem Erste-Hilfe-Koffer. Wir haben es zum Beispiel so gemacht, dass wir die Materialien in dem Erste-Hilfe-Kasten geordnet haben. Also einmal den Wundbereich, den Wärmeerhalt, Schere. Wir haben noch zusätzlich Traubenzucker mit reingepackt, weil wir gesehen haben, dass doch der ein oder andere Mitarbeiter mal ein Zuckerproblem bekommt, sodass man dann schnell Abhilfe schaffen kann. Wenn man aber nicht regelmäßig mit diesen Koffern arbeitet, ist das natürlich ein Problem, dann wird das aufgemacht, dann ist man in Hektik, ja, dann wird irgendwie was aufgerissen, was eigentlich gar nicht dafür geeignet ist und dann verschwendet man Ressourcen, weil die Koffer in der Regel sind die für eine Person ausgelegt. Wenn Sie natürlich jetzt zwei Mitarbeiter haben, ja, dann muss man natürlich gucken, was kann ich jetzt wo anwenden. Hinzu kommt, dass die Betriebe, Mitarbeiter oder auch der Geschäftsführer selber den Auftrag hat, dass diese Materialien regelmäßig kontrolliert werden. Ja, das heißt, er muss durchgehen, er muss den Bestand durchgucken oder wenn etwas benutzt worden ist, dass er es dann direkt wieder auffüllt. Ja, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, am Vormittag man jemanden versorgt hat mit einer Schnittwunde und am Nachmittag hat jemand eine größere Verletzung, wo man dann mit einem halbleeren Ersthilfekoffer auf einmal konfrontiert ist. Und das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Und da sollte man dann auch so ehrlich sein und auch seinem Vorgesetzten mitteilen, dass er das dementsprechende Material auch benutzt hat. Hinzu kommt noch, dass das Ganze auch als Arbeitsunfall gemeldet werden muss. Das muss auch dokumentiert sein. Also müssen auch die Meldeblöcke immer in greifbarer Nähe sein, sodass das auch protokolliert ist, was dort passiert ist. Und wenn es nur eine kleine Schnittwunde ist, die muss dokumentiert sein. Ja, das ist vielen auch nicht klar, weil wenn sich aus einer Verletzung im Nachhinein anderweitige Probleme ergeben, ja, dann wird man eben halt das bis zu dem Zeitpunkt zurückverfolgen, wo die Erstversorgung stattgefunden hat. Ja, und wenn das nicht ordnungsgemäß protokolliert ist, dann gibt es ein Problem.
Jetzt haben wir ja das Phänomen seit Corona des Homeoffice, Ausweitung des Homeoffice. Das heißt, zu Hause ist auch Arbeitsplatz. Ja. Das bedeutet, auch da kann ich mich ja verletzen und die Hausapotheke wird eigentlich umso wichtiger, oder?
Definitiv. Aber auch da gibt es ganz große Mängel. Ich habe sehr viele Leute auch immer wieder in den Kursen, die dann fragen, ja, was sollte ich denn zu Hause zum Beispiel vorhalten?
Ja, was?
Das sind zum Beispiel jetzt die regulären Verbände, Pflastermaterial, wo man mal kleinere Schnittwunden mit versorgen kann. Ein Dreiecktuch, wo ich eine Unterarmprellung zum Beispiel mit ruhigstellen kann. Handschuhe und vor allen Dingen auch eine vernünftige Schere. Ja, wir haben immer wieder das Problem, dass wenn es schnell gehen muss, jemand hat eine Blutung unter der Kleidung, ja, und ich muss gezielt nachgucken, wie kriege ich die Sachen dann am schnellsten auf, ja, und da gehört eine funktionstüchtige Schere auch mit dazu. Also das geht aber auch noch weiter über die Handschuhe. Wenn sie unter Stress sind, dann haben sie schwitzige Hände, sie kriegen die Handschuhe nicht so schnell an. Da gibt's auch nochmal Unterschiede zwischen den Vinylhandschuhen, die im Moment da drin sind. Wir empfehlen mittlerweile Nitrilhandschuhe, die man einfach besser in Stresssituationen anbekommt. Und auch da sollte man mindestens Größe M und Größe L auch vorhalten, sodass man eben halt auch eine Auswahl hat. Wir haben nicht alle die gleichen Hände.
Gibt es neue Trends für den Bereich Erste Hilfe am Arbeitsplatz, die Sie spannend finden?
Ja, die Prävention, dass die Arbeitsplätze immer sicherer werden, dass man sich genau die Arbeitsprozesse anschaut und auch die sicherheitsrelevanten Aspekte am Arbeitsplatz immer mehr und mehr durchleuchtet werden. Das fängt an vom Sitzen über das Stehen mit Schaltern, die eingebaut werden, sodass sie erst gar nicht in Versuchung kommen, mit den Händen irgendwo reinzugreifen. Das ist schon ein wirklich guter Trend, der da im Moment stattfindet. Wir wissen alle, wenn jemand gut eingearbeitete Mitarbeiter hat und die ausfallen, wie gesagt, 2-3 Tage kann man das durchaus kompensieren, aber wenn sie einen längeren Zeitraum ausfallen, dann wird es für das komplette Team auch schwierig. Und das natürlich dann aufrechtzuerhalten, das ist eine Herausforderung dann auch für den Betrieb.
Haben Sie Tipps für Maßnahmen, die Betriebe treffen sollten, um langfristig in diesem Bereich gut aufgestellt zu sein?
Zum einen das regelmäßige Schulen, dass die Mitarbeiter, so wie es auch von der BG vorgegeben ist, zum einen, wenn jemand Interesse hat, einen Grundkurs besucht, ja, wo die grundlegenden Sachen vermittelt werden und dann alle 2 Jahre den erweiterten Kurs machen, wo dann spezielle Sachen dann auch angegangen werden und das natürlich in regelmäßigen Abständen. Und dann können Sie gewährleisten, dass Sie ein gut motiviertes Team haben, ja, auf das man zurückgreifen kann, wenn es irgendjemandem schlecht geht oder der sich verletzt hat.
Jetzt haben Sie super viel Erfahrung, sehr viel gesehen schon. Was sind die größten Irrtümer über Erste Hilfe am Arbeitsplatz?
Das ist eine gute Frage.
Es ist sowas wie, ja, Notfall, ich meine, wenn ich die 112 rufe, die sind auch schnell da, ich muss mich nicht weiterbilden oder unsere Rettungsleute machen das schon, dafür sind die ja ausgebildet.
Ich denke, das sind so Kleinigkeiten, die jeder eigentlich machen kann. Das fängt vom Notrufabsetzen an, weil man weiß ja mittlerweile, dass wenn man dort anruft, dass die Kollegen einen auch mit Rat und Tat dann auch zur Seite stehen. Früher war es ja so, dass man, wenn man angerufen hat, dass man die 5 Ws in einem...
Wo, wer, wie, was,
wann. Genau. Ja. Wo ist es, was, wie viele Verletzte, welche Verletzungen und warten auf Rückfragen. Man weiß aber, dass ein Helfer oder eine Helfende doch angespannt ist. Mhm. Und man versucht die natürlich jetzt auch über geschulte Disponenten wieder runterzubringen und sagt, pass mal auf, was für ein Problem habt ihr denn vor Ort?
Ja.
Ja, das heißt, Mitarbeiter werden in dem Punkte dann auch schon mal abgeholt. Wichtig ist, dass so grundlegende Sachen, dass bei einer nicht ansprechbaren Person mit einer ausreichenden Atmung die stabile Seitenlage durchgeführt wird. Aha. Ein ganz großes Thema ist der Wärmeerhalt, der auch immer wieder so ein bisschen untergeht, die Leute bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu wärmen. Und die psychische Betreuung der Mitarbeiter, wo man jemanden bis vom Notruf absetzen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes auch betreut. Das ist auch eine Kunst für sich. Aber, und jetzt kommen wir nochmal in einen ganz anderen Bereich, was ist, wenn der Einsatz beendet ist? Was ist dann mit den betrieblichen Ersthelfern, mit der Einsatznachsorge? Auch das hat mittlerweile Platz in den Schulungen, nicht nur in dem betrieblichen Bereich, sondern auch im Outdoor-Bereich. Was macht das überhaupt mit mir? Was ist, wenn ich einen persönlichen Bezug zu der Person habe? Ist es ein Arbeitskollege, mit dem ich tagtäglich arbeite? Oder was ist, wenn es die eigenen Angehörigen sind? Was ist, wenn Kinder mit ins Spiel kommen? Und das kommt mittlerweile immer mehr und mehr zum Tragen, was auch gut so ist. Die sogenannten Einsatznachsorgegespräche, wo auch Mitarbeiter mittlerweile sehr gut geschult werden, ja, und auch über die Leitstellen mit dazugeholt werden können, damit die das auffangen. Das finde ich eine sehr wertvolle Arbeit mittlerweile auch.
Letzte Frage, Herr Brolle. Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Ersten Hilfe in Betrieben?
Ihr Lieben da draußen, tut mir bitte einen Riesengefallen. Wenn ihr irgendwo mitbekommt, dass es jemandem schlecht geht oder ihr das Gefühl habt, dass der Hilfe braucht, fragt bitte nach, ob ihr helfen könnt. Ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, es gibt nichts Schöneres, wenn man ein Dankeschön oder ein Lächeln von dieser Person zurückbekommt. Das ist egal, ob das ein Kind ist, ob das ein Jugendlicher ist, ein junger Mensch oder ein Älterer. Haltet an, fragt, ob ihr helfen könnt. Ja, und damit sind wir einen riesen Schritt weiter. Wenn wir das schaffen, alle zusammen uns regelmäßig ausbilden lassen können, ob das jetzt die Kinder sind oder die Jugendlichen oder die Erwachsenen, das spielt keine Rolle. Aber wenn wir das schaffen, dann sind wir einen riesen Schritt weiter.
Herr Brolle, Riesen-Statement zum Abschluss.
Danke.
Vielen herzlichen Dank. Danke für dieses Gespräch.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.